die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen. Hoi Nagi.
Ciao Nelly.
Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Weinbrater-Folge. Nagi, freust du dich?
Ja, unbedingt. Heute geht's heim.
Ja, wir gehen in deine Heimat, in den Kanton Uri. Selbst dort gibt es Wein. Ist zwar eine kleine Weinbauregion, irgendwie um die 3 Hektar, ist sogar so klein, dass der Bund, wenn er ausweist, wie viel Wein gibt es in Uri, die Region statistisch zusammenfasst mit Nidwalden und Obwalden. Das sind dann insgesamt 5 Hektar. Also unter diesen 3 ist Uri der grösste Weinanbauer.
Genau, das Nummer 1 sozusagen.
Was hast denn du so für Erfahrungen mit Urner Wein?
Praktisch gar keine, es gibt nicht viel. Die, die ich hatte, waren sehr unterschiedlich. Ich glaube, der, den wir heute anschauen, der Rosenberg, das ist der bekannteste von allen. Und auch der mit der längsten Tradition. Und begründet worden ist ja das Weingut in dem Sinn vom Alois Schuller. Schullerweise. Und der hat den Rebberg aufgebaut. War das ihm vom Wort. Und ist auch der gewesen, wo der Rebberg Rosenberg und der Kloster Zaltdorf dann eintragen lassen hat als Weinbauzone beim Bund, und so ist das dann nachher eigentlich überhaupt offiziell geworden.
Wein hat es ja immer schon gegeben, Uri. Also die erste geschichtliche Nennung von Wein Uri ist 1248. Dort ist es um die Ablieferung vom nassen Zehnten an die Grundherrin Frau Münster in Zürich gegangen. Also schon damals hätte der Urner sich da nach Zürich verbeugen und sie da müssen beliefern. Und ja, das Weinwesen im Kanton Uri, das ist mal so auf und abgegangen. Und im 19. Jahrhundert ist es dann so ein ganz erlegen, weil dort hat ein gewisser Anton Elsener 1811 geschrieben, von den wenigen vorhandenen Weinreben ist es gar nicht der Mühe wert zu reden.
Ja, das mag natürlich sehr gut sein. Und ich glaube, wir müssen natürlich auch sehen, zu dieser Zeit hat vielleicht auch noch ein anderes Klima geherrscht im Kanton. Man hat aber sicher auch schon den ältesten Urner zur Verfügung gehabt, nämlich den Föhn, wo ich kenne selber, das Tal extrem kann aufheizen, so dass es halt wirklich warm wird und der Herbst hinten raus dann amals länger warm ist. Also sehr ähnlich zum Bündnerland. Und wir werden dann nachher noch sehen, also der Winzer, der aktuelle, der Manuel Tresch, der sagt ja etwas Ähnliches. Aber da kommen wir dann nachher noch drauf dazu.
Genau, der Einfluss vom Föhn. Auf jeden Fall habe ich da noch eine kleine Geschichte gefunden, dass einer von den längsten Weinbergen, das sei irgendwie im Axemetteli. Und das sei nur über eine Leiter zu erreichen gewesen. Da hat man aber irgendwann hat man das so ein bisschen sich selber überlassen. Und beim Bau von der Axenstrasse 1865 sollen die Arbeiter dort noch eine Rebe mit einer grösseren Traube gefunden haben. Was für eine Entdeckung.
Ja, du magst dich erinnern, wir haben ja schon über Gattinara geredet und dort dann ist es ja auch so gewesen, die Bevölkerung ist weggegangen oder eben die Rebberge sind verwildert und jetzt, wo dann die Leute wieder angefangen haben, das Ganze frei zu schaffen, dann kommt das wieder ans Licht.
Auf jeden Fall hat sich das wieder ein bisschen erholt. Heute hat es doch ein paar Weinanbaubetriebe im Kanton Uri. Kannst du mal sagen, auf welchen Ort verteilt sich das so ein bisschen so?
Also, so viele Betriebe sind das ja nicht und ich könnte es nicht einmal sagen, wie professionell dass das passiert beim Rosenberg. Dort wissen wir auch, da ist wirklich ein Winzer dahinter, der das zum Beruf macht. Ansonsten, mir bekannt sind Gemeinde Zillene, Gemeinde Bürgle, weiss ich, da gibt es einen Schitzenhäusler, Pinot Noir. Und dann eben, was mir noch bekannt ist, ist der Rosenberg unter dem Kloster in Altdorf, wo zum einen einfach ein wunderschöner Ort ist. Also wenn du da oben im Kloster bist, du schaust über ganz Altdorf hin. Im Sommer ist es auch wirklich super schön warm. Ich kann mich noch erinnern, in der Schule, in der Biologie, haben wir dort dann einmal die Trockenmauern müssen untersuchen, was für Eidechsel dort leben und Insekten. Ja, es ist eine spannende Biosphäre, die sich dort oben auftut. Und wenn man sich darauf einlädt, glaube ich, jetzt auch noch mit dem Wein, hat das eine besondere Faszination, der Ort.
Mir gefällt das ja immer, wenn quasi, ich sage jetzt mal, in Regionen, wo man jetzt nicht gerade im ersten Gedanken mit Wein assoziiert, ich meine, bei Uri kommt einem viel Sinn, aber Wein jetzt sicher nicht gerade zuerst, wenn es dort einfach immer auch Leute gibt oder vielleicht auch ein bisschen Freaks sogar, oder, die sagen, mal, das wollte ich jetzt in so einer Region möglich machen und sich mit Beharrlichkeiten das hermachen. Und der Rosenberg, das ist eigentlich auch so eine Geschichte, oder? Also der Name vom Rosenberg, den verdankt er an einen General. 1799 ist der General Rosenberg mit einem 6000 Mann grossen Heer irgendwie auf das Altdorf gekommen, weil sie irgendwie der französischen Truppe haben wollen ausweichen. Und so ist Altdorf zum Rosenberg gekommen.
Aber schlussendlich würde trotzdem nicht ausschließen, dass man Uri mit Wein in Verbindung setzen kann, weil sei es vielleicht der Weinanbau, wenn du das meinst, dann bin ich einverstanden, aber der Wein selber, der muss ein Thema gewesen sein, weil, sorry, Uri hat die wichtigste Nord-Süd-Achse kontrolliert, seit eh und je, nämlich die Nord-Süd-Verbindung über den Gotthard. Und dort ist man nicht nur mit der Postkutsche drüber gefahren wegen lustig, sondern da sind Güter austauscht worden und dann als Pforte auf Italien ab, dann ist wie klar, da muss Wein transportiert worden sein und da muss auch Wein ein Thema gewesen sein.
Ja, es hat sogar ein eigenes Fassmass gegeben, das aufs Maultier abgestimmt war und so ein Maultier hat zwei von diesen Fässern können transportieren und natürlich haben wir in diesen Fässern auch Wein transportiert und ja, ist nicht auszuschliessen, dass das ein oder andere Fässchen dann einfach auch in Uri geblieben ist. Ich nehme an, man hat ja da durchaus auch noch so ein bisschen mit Zöll geschafft und so. Also das hat ja auch etwas gekostet, ein bisschen die Waren durch den Kanton Uri durchzuschliessen.
Und das andere ist, man redet auch, wenn wir das Geschichtliche anschauen, davon, dass es doch Leute gegeben hat, die auch italienische Trauben, blaue Trauben, sagt man in der Geschichtsschreibung, gezogen haben. Nur sind die leider nicht ganz so gut gekommen wie vielleicht ein Pinot Noir oder ein Pinot Gris jetzt, die besser adaptiert sind auf das Klima und zumindest in den Geschichtsbüchern ist dann immer die Rede von säuerlichen, dünnen Wässerli, die leider erkennen lassen, dass die Trauben die italienische Sonne und das italienische Klima vermissen.
Ja, so mediterran ist es dann halt wieder nicht im Kanton Uri.
Genau.
Oder nicht an jedem Ecke.
Trotz dem Föhn, siehst
du. Stichwort Föhn ist ja, man nennt ihn ja auch den ältesten Urner überhaupt. Und er hat aber auch noch ein bisschen eine Übernahme, die zum Weintechnischen passt. Man nennt ihn auch den Traubenkocher.
Richtig, weil ich kann dir sagen, aus eigener Erfahrung, wo ich im Kanton Uri aufgewachsen bin, der Föhn, der kann da wirklich den Talboden nochmal aufheizen. Und das macht ein paar Grad aus. Und auch jetzt noch, wenn vielleicht an anderen Orten im Herbst, im Übergang, mit Blick auf den Winter, Temperatur halt schneller ein bisschen durchabgehen, wenn es schneller kühl wird, dann kann der Föhn halt wirklich matchentscheidend sein, indem man noch ein paar warme Tage liefert, wo das ganze Traubengut besser ausreifen kann, noch eins vollmundiger wird. Und das kann natürlich Resultate erzielen, die viel spannender sind. Das sieht man eben auch im Pendant zum Bündnerland, wo ja auch Föhnlagen hat. Unten dran, unterhalb Chur, dort beim Eienfeld umeinander. Und auch dort wird es von den Winzern absolut geschätzt, das Phänomen.
Und ja, man vergleicht ja jetzt auch das Weinanbaugebiet Uri durchaus mit dieser Bündner Herrschaft. Und auch der Winzer, was heute darum geht, Manuel Tresch, der sagt ja selber auch, er hat sich auch beeinflussen lassen vom Weinanbau in der Bündner Herrschaft. Seine Vorbilder sind auch Gantenbeis, ein legendäres Weingut in der Bündner Herrschaft, wo er sich auch wieder mal immer den einen oder anderen Tipp abgeholt hat. Ja, jetzt schauen wir mal die Geschichte vom Rosenberg an, also heute winzert dort Manuel Tresch, das ist aber nicht immer so gewesen. Und es ist ein junger Weinbaubetrieb, den man so in der zweiten Hälfte der 90er Jahre gegründet hat.
Der Alois und Ursula Schuler haben den Rebberg frisch bestockt, haben das angemeldet beim Bund, so dass die Parzelle auch wirklich als Weinbauzone erfasst worden ist und jetzt auch so in den Büchern drin ist beim Bund. Sie haben das 15 Jahre lang durchgezogen.
Jetzt gibt es ja Zuri ein Phänomen, das ich bei dir auch schon festgestellt habe. Zuri ist einfach so, jeder kennt jeden, oder? Immer wenn ich dir irgendjemanden nenne aus dem Kanton Uri, dann sagst du, ja, den kenne ich. Kennst du denn auch den Alois Schuler, der den Rosenberg aufgebaut hat?
Ja, also der Alois kenne ich persönlich. Sind uns etwa die mal begegnet. Ich weiss nicht, ob er sich jetzt an mich noch erinnern könnte. Aber ja, ich meine, was sind das schlussendlich? Irgendwie 30.000, 40.000 Nasen, die im Kanton wohnen. Der eine hat immer irgendwie vom anderen gehört oder über drei Ecken. Also irgendwo schließt sich dort dann einfach am Kreis.
Und was ist denn Alois so für ein Typ gewesen? Wie hast du den erlebt?
sehr ein, was soll ich sagen, ein beflissener Mensch, einer, der ja, an das glaubt, was er macht. Weil ich glaube, wenn du im Kanton Uri fährst, wieder auf den Aufstocken, auch wenn es davor schon Reben gegeben hat und nachher ist das ja wie zusammengebrochen und du dann den Mut hast, dir den Klosterberg zu schnappen, den frisch zu bestocken, dann auf den Wein machen, also du fährst wirklich von der Pike auf neu an. Und ich kann mir schon vorstellen, es hat der eine oder andere gegeben, der vielleicht belächelt hat, aber es spricht auch für ihn so, die Beharrlichkeit zu haben, dort reinzugehen und wirklich eine Vorarbeit zu leisten, wo ja jetzt, wie sich zeigt, eine zweite Generation dahinter kann gehen und ja, auch erste Lorbeeren kann ernten für das, was in dem Kanton hinten, wo nicht als Weinbaukanton bekannt und berühmt ist, aber trotzdem kann geleistet werden. Und das finde ich hochfaszinierend.
Lustig finde ich auch, er ist erst nach seiner Pension mit 70 hat er dann noch eine Winzerlehre gemacht. Also eigentlich nachdem seine Karriere schon, nachdem er die aufgegeben hat, hat er sich dann noch das Fachliche so schnell geholt. Das finde ich einfach so herzig.
Ja, nein, es ist mega lustig, weil währenddem er den Betrieb aufgebaut hat, hat er keine Zeit gehabt, um das zu machen. Also da hat er wirklich müssen krampfen im Rebberg, hat müssen schauen, dass das läuft, hat müssen den Verkauf organisieren, hat müssen die Leute reinholen, hat sie müssen durchführen. Da ist so viel zu tun gewesen. Ich glaube wirklich, ja, mit 70 hat er dann nachher die Lehre noch nachgeholt und ist, glaube ich, so zu einem von den ersten, nein, nicht von den ersten, aber von den ältesten Lehrabgänger oder Lehrling geworden in der Schweiz geworden.
Ja, wunderbar. Auf jeden Fall, er war 67 gewesen, als er nachher sein Weingut übergeben hat. Das war 2012 gewesen und er hat da so ein Fünfer-Konsortium gefunden. Das sind 5 Leute gewesen, die das nachher übernommen haben und eingestiegen sind. Auch dort wieder, oder? Wir haben die Namen angeschaut und hast du sofort gesagt, ja, das ist der, die kenne ich alle. Kannst du mir ein bisschen sagen, was ist das eigentlich so für eine Männergruppe gewesen, die das übernommen hat?
Zum einen ist, glaube ich, der Sohn von Franz Steinecker drin, der Matthias. Dann nachher
Thiesi genannt.
Ja, der Thies. Dann nachher hast du der Erich Herger, der ehemalige Chefredakteur vom Urner Wochenblatt. Ist auch nicht schlecht, wenn gerade Publicity auch mit an Bord hast.
Ist immer gut, einen Journalist dabei zu haben, ja.
Genau, und nachher mit dem Yves ist dann am Erich sein Sohn noch dabei. Der hat eine Werbeagentur.
Also man hat den Journalist und auch den Werber dabei gehabt.
Richtig.
Eine gute Ausgangslage, ja.
Dann nachher hast du noch Ivan Deplatzes. Er arbeitet bei der Zürcher Kantonalbank im höheren Management und ich glaube, der wird Zahlen schon im Griff haben.
Gut, also da breit zusammengesetzt Konsortium und dann hat man aber dann noch jemanden gebraucht, der dann jetzt den Wein macht. Da hat man zwischendurch mal noch Geschäftsführerin eingestellt, die sich um das Tagesbusiness kümmert. Und dann 2015 ist dann eben der Manuel Träsch eingestiegen und er ist auch der, der das Weingut immer noch führt, zusammen mit seiner Partnerin. Die hat er übrigens Zarosa kennengelernt, weil beide dort gekocht haben. Er ist ja Koch von Haus aus.
Also gelernter Bäcker.
Ja, genau. Also zuerst Bäcker, Konditor und dann Koch. Und jetzt führt er das Weingut. Einerseits weintechnisch, andererseits auch kulinarisch. Man liest da davon, dass in einem Rebhäuschen immer mal wieder Leute eingeladen werden. Es gibt auch kulturelle Anlässe, wo man sich Promis aufs Weingut holt und das immer mit Kulinarik ein bisschen verbindet. Und das sagt er ja selber auch. Ich bin auch über das Essen so ein bisschen zum Wein kommen einfach, oder? Also sicher ein Mensch, der Genuss schätzt. Und jetzt, ja, also wenn er 2015 eingestiegen ist, hat er ja doch schon sein 10-jähriges Jubiläum, hat er also 10 Jahre überlebt, kommt aber eigentlich auch von einem anderen, sehr bekannten Weinbaugebiet, wo in Zürich daheim ist.
Ja, vom Zürichsee, nämlich zu Meilen. Er hat, oder ist immer noch beim Schwarzenbach tätig. Die Familie Schwarzenbach, die ist ja relativ bekannt, wenn es um Wein geht. Sei es der eine Sohn, der Master of Wine ist, sei es aber auch mit der Fläche an Reben, wo sie immer noch in den Händen haben und natürlich ein super Räuschling, den die produzieren. Ja, und das zeigt einiges mehr, nicht nur in der Geschichte. Man geht den 10. Frau Münster zu Zürich abliefern, sondern man geht natürlich auch gerade die Lehre zu Zürich machen und kommt dann zurück.
Lässt sich dann dort darstellen und bringt so auch wieder einen Teil von dem Geld zurück auf Uri, oder? Also quasi im Lauf der Geschichte ist das dann der grosse Ausgleich.
Ja, genau.
Gut, also das Weingut liegt auf 475 Meter über Meer und das ist auch so die Höhe, wo sich die Weinlagen befinden, oder?
Also ja, schon, also so hoch ist auch Alter.
Ja, okay, also gut. Ja, also weißt, von uns Ausserurner ist da alles einfach bergig. Wenn
ja, ich bin schon ein bisschen enttäuscht, weil du bist ja auch schon mit mir im Ausgang gewesen.
Ja, über das wollte ich jetzt nicht reden. Gut, und das Weingut ist 2 Hektare gross und der Ausstoß ist 7'000 bis 10'000 Flaschen. Also man sieht schon, das ist so ein Liga, wo man muss sagen, mal, da musst du schon ein bisschen kämpfen zum Überleben. Also das Geld sprudelt da nicht einfach so rein. Und er hat auch eine Philosophie, wie er arbeiten will, nämlich seine Philosophie ist so wenig wie möglich. Also sei es im Keller oder sei es im Rebhang, da hat er einfach so wenig eingreifen, wie es irgendwie geht.
Ja, klingt für mich so nach einem klassischen burgundischen Ansatz. Der Terroir-Gedanke, eben Pflanzen machen lassen, das Gute aus dem Rebberg holen und dann wahrscheinlich mit minimalistischer Intervention im Keller dann weiter vorgehen.
Ich bin jetzt natürlich schon gespannt, weil irgendwo habe ich auch noch den Satz gelesen, nirgends in der Zentralschweiz sind die Bedingungen für die Rebe im Frühjahr und Herbst so gut wie im Kanton Uri. Also da schon ein Versprechen. Und auf dem Tisch haben wir heute vom Weingut Rosenberg ein Pinot Gris, ein Grauburgunder, wie man ihn auch landläufig nennt. Es gibt wahnsinnig viele Synonyme für diese Art von Weinen. Was assoziierst du mit Grauburgunder, Nagi?
Also zuerst mal eins bin ich natürlich jetzt mega gespannt dann nachher, weil Manuel Tresch ist ja doch 2020 vom Gomio noch als Weinrookie des Jahres ausgezeichnet worden. Das wirst du jetzt auch nicht gerade einfach so schnell, also da musst du etwas leisten.
Ja, das sind ja genau Jungwinzer, die sie so ein bisschen näher ins Auge fassen und auch ihre Entwicklung näher verfolgen, ja.
Genau, und von daher nimmt es mich schon wunder. Ich kenne die Wein von seiner Zeit nachher, eben, wo der Alois Schuller drauf war. Danach habe ich es ein bisschen aus den Augen verloren, weil ich ja selber nicht mehr im Kanton Uri wohne. Und jetzt zurück zu deiner Frage. Ja, wie schätze ich jetzt Grauburgunder ein? Das ist für mich eigentlich ein typischer Reben aus dieser ganzen Burgunder-Familie. Also, sei es Pinot Noir, sei es Weissburgunder, sei es Grauburgunder, Chardonnay, das sind so die typischen Sachen, sei es wo man im südbadischen Raum in Deutschland schon antrifft, sei es, wo man in Graubünden antrifft. Und wenn natürlich schon so eine Ähnlichkeit, ich sage jetzt eigentlich klimatisch und vielleicht eben auch terroirmässig dann mit dem Kanton Uri gezogen wird, verwundert es mich jetzt nicht, dass Grauburgunder auch da hier auftaucht, weil es ist doch eine Sorte, die zu einem gewissen Grad noch dankbar ist im Anbau. Im Gegensatz zu anderen Sorten, die dann zickiger sein können bei so einem Klima. Und von daher bin ich jetzt gespannt, was uns dann nachher da erwarten wird.
Man kennt ihn ja auch landläufig unter dem Namen Pinot Grigio, oder? Wenn man einen Italien trinkt. Und ich habe gelesen, dass er ja schon auch so ein bisschen wieder eine Diva-Rebsorte ist, oder? Weinbaulich eine schwierige Rebsorte, weil es sind dünnhütige Beeren. Das heisst, man muss den sanft bearbeiten, weil irgendwie, wenn man die Schale verletzt, der Saft zu früh kann freigesetzt werden und das dem Wein eben nicht gut tut. Und er reagiert auch so ein bisschen heikel auf Temperaturschwankungen.
Das ist aber etwas, was sich durch sämtliche Burgundersorten durchzieht, sei es Weissburgunder, sei es Pinot. In der Regel hast du eher dünnschalige, sag jetzt mal eins, Klone, die ein bisschen empfindlicher sein können. Dann kommt es darauf ab, gibt es irgendwelche Selektionen, die dann nachher nachgezogen werden und stattdessen gepflanzt werden. Ich weiss jetzt halt nicht, wie das bei Manuel Tresch im Rebberg direkt aussieht. Aber im Grundsatz, ja, bin ich da voll bei dir. Finde aber auch, Grauburgunder ist jetzt nicht gerade irgendwie die super Zicke. Kann total spannende Resultate bringen. Es kommt immer darauf ab, wann tut man ihn ernten, wie weit lässt man ihn gehen. Ist auch so eine Traubensorte, die fast rosenrot werden kann, je nach Region und Reife. Also, es bietet ein grosses Spektrum von extrem alkoholhaltigen, mächtigen, öligen Wein bis zu ganz frischen, geradlinigen, nicht so alkoholprägten Kreszenzen, wo du dann eine ganze Bandbreite kannst. Und genau darum sage ich die ganze Zeit, ich bin mega gespannt, was uns jetzt da erwarten wird. Du darfst schnell auf die Etikette schauen, dass wir uns nachher um das kümmern können, was wichtig ist.
Ja, ich sehe natürlich, dass da schon, wenn man die Etikette anschaut, bei dir heimatliche Gefühle aufkommen, weil das ist eine Anlehnung an Uri-Stier. Ist aber besonders interessant gelöst, weil sozusagen Turner und so ein bisschen die Nase und der Nasenring, das ist so wie ein Weinglas dargestellt. Das hat also eine Doppelfunktion. Das ist quasi ein Teil vom Uristier, aber es zeigt auch ein Weinglas. Und dann blinzelt einem der Stier so an. Ich finde es total eine coole Etikette. Es ist schwarz im Hintergrund, alles sehr schlicht, sehr stilvoll gestaltet. Das gefällt mir jetzt wieder, weil es irgendwie noch recht modern ist und das einem so jungen Weinanbaugebiet oder so einem jungen Weinbetrieb irgendwie auch gut entspricht. Aber jetzt nehmen wir uns das Zeug mal ins Glas rein. Ich mag ja ganz grundsätzlich Pinot Grigio. Ich finde, es ist oft ein leichter, schöner Wein, den ich im Sommer sehr, sehr gerne trinke. Und der, finde ich, der entspricht dem voll und ganz, was ich dort so geschmacklich im Kopf habe. Und ich habe ja, als ich das erste Glas von dem genommen habe, bin ich zuerst ein bisschen irritiert gewesen, wenn ich das oft bin, weil da habe ich gerade so einen Säureknall im Mund gehabt. Und der hat sich jetzt aber, wo der Wein eine Stunde offen ist und ein bisschen der Kälte war, schön abgebaut und ist jetzt irgendwie wie etwas Schönem, weichem, harmonischem gewichen.
Völlig einverstanden. Also gerade nach dem Auftun war Zürich sehr präsent gewesen. Ich glaube aber auch, ja, es zeigt einiges mehr, wie ist etwas Lebendiges. Wenn Luft dazu kommt, dann kann sich das entwickeln, weiterentwickeln, anders werden. Und ich finde jetzt, so nach 20 Minuten, hätte ich jetzt gesagt, merkt man, also das ist jetzt wirklich so ein klassischer Ausdruck von Pinot Gris. Oder eben Pinot Grigio, je nachdem, wie du es nennen. Oder eben Grauburgunder auf Deutsch. Und was ich eben sehr, sehr bezeichnend finde hier ist, die Nase hat doch so etwas Balsamisches, etwas Ätherisches. Für mich hat Pinot Gris immer auch, vor allem in den nördlichen Kreisen, so einen Bananenton auch drin. Es gibt Leute, die sagen, Bananenton ist ein Fehler. Ich finde, hier beim Pinot Gris ist es etwas Typisches. Dann kommt so das Kräuterige, Balsamische, es hat so ein bisschen Zitrus drin. Und nachher im Gaumen, er wird richtig voluminös.
Mhm, richtig, also so weich, aber auch füllig irgendwie gleichzeitig. Hure schön. Das Kräuterige gefällt mir da auch sehr gut an dem. Das ist deutlich spürbar, aber überhaupt nicht irgendwie aggressiv und so, sondern erinnert es eben genauso die richtige Würze noch verleiht.
Was hier aber noch schön ist, die Fruchtigkeit, die da mitspielt, es ist nicht süß, es ist aber auch nicht irgendwie, sag jetzt mal, eine übertriebene Kaltmazeration, wie man das vielleicht bei anderen Weinen schon erlebt hat, wo dann voll auf Duft und auf Fruchtgeschmack rausgeht. Sondern hier habe ich wirklich das Gefühl so, hey, da ist eine Ausgewogenheit dahinter, da wird dem Wein nicht irgendetwas abverlangt oder aufs Auge gedruckt, sondern man lässt eigentlich das reden, was dafür zuständig ist, dass es auf Flaschen kommt, nämlich der Rebberg und die Pflanzen.
Ich würde sagen, es ist eine elegant gemachte Schlichtheit, die mich voll überzeugt. Was ich auch noch so ein bisschen spüre, ist, es leitet sich auch noch so ein bisschen etwas Öliges auf die Zunge drauf, auch noch irgendwie wohltuend.
Das ist typisch Grauburgunder. Das ist eben das, wo man sagt, das ist das Balsamische, das Ätherische. Das ist das, was man dem Grauburgunder auch immer wieder als Charakter mitgibt in der Beschreibung. Ätherisches, wo die Öligkeit, das Empfinden eigentlich dann nachher so widerspiegelt tut.
Für mich zeigt sich wieder mal, es kommen viele gute Sachen aus Uri. Du zum Beispiel, wir kennen uns ja schon lange, oder? Aber jetzt auch Wein, auch ganz viel anderes natürlich. Ja, macht richtig Spass. Der Wein, der kostet 30 Franken. Wir haben also das Weinbraterbudget, das ja bei 30 Franken liegt, in der Regel ein bisschen gesprengt. Ich würde sagen, über 30 Stutz für einen Pinot Grigio ist viel, kommt man vielleicht auch günstiger rüber, aber ich finde, da muss man jetzt einfach auch honorieren, hey, wir haben da einen Typ. Der Typ versucht in einer Region, die eigentlich gar nicht für den Wein bekannt ist, so sein Ding durchzuziehen. Er hat eine kleine Rebfläche, er kann eine begrenzte Anzahl Flaschen verkaufen. Ich finde, wenn ich es unter dem Aspekt anschaue, dann dürfen wir die 30 Franken auch gut durchgehen lassen.
Ich meine, schau die Geschichte an. Du hast einen 2 Hektar Rebberg, der quasi als Kulturgut in Altdorf im Kanton Uri betrieben wird. Dann nachher geht er auf Zürich in Meilen krampfen bei einem Schwarzenbach. Also, ich finde, es sagt schon einiges. Also, da bist du am Tun.
Wunderbar. Ich glaube, bei dem dürfen wir es belassen. Wir haben eine schöne Entdeckung. Für mich zumindest. Du hast ja Urner Wein schon kennt. Ich habe es noch gar nicht kennt. Für mich eine sehr wohltuende Entdeckung. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr zu dem Wein kommt, die Info gibt es wie immer in den Shownotes oder auf unserer Homepage. Und ja, wenn ihr gerade so ein bisschen am Umsurfen seid, geht auch mal auf unseren Instagram-Account. Und wenn ihr dort noch nicht folgt, macht das, weil dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Das war es für heute. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Euch eine gute Zeit und tschüss, Nagi.
Ciao, Nelly.